Da ist er. Endlich. Wie lang habe ich dafür gebetet? Mein Leben lang immer wieder neu für den Zettel vom Himmel. Jetzt ist er da. Ah, mein Zettel. Es steht ein Name drauf. Es steht ein Name drauf, jemand ganz persönlich. Dein Zettel vom Himmel. Ah, das hättest du jetzt gerne, oder? Ich kenne diese Sehnsucht. Ah, Gott, jetzt in dieser Situation brauche ich den Zettel vom Himmel. Und tatsächlich, hier ist er. Ohne Witz. Wir haben ihn. Wir haben den Zettel vom Himmel. Aber bevor ich ihn aufklappe und wir werden gemeinsam da reingucken, was steht da drin, hören wir uns einmal an, was Predigtext für heute sein soll. Wir lesen aus dem Lukas-Evangelium eine ganz bekannte Geschichte, Lukas 10, die Geschichte mit Maria und Martha. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau als Gast bei sich auf. Ihr Name war Martha. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Aber Martha war ganz davon in Anspruch genommen, sie zu bewirten. Und schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, macht es dir gar nichts aus, dass meine Schwester mich so alleine lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Aber der Herr antwortete: Martha, Martha, du bist so besorgt und machst dir Gedanken um so vieles. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Das wird niemand von ihr wegnehmen. Diese kurze Geschichte gucken wir uns einen Moment mal lang an. Also die Jünger mit Jesus sind länger unterwegs schon. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch große Lust haben auf Füße hochlegen und mal entspannen. Und für dieses Entspannungsgefühl haben sie genau das richtige Haus gefunden, nämlich das Haus der Martha. Martha ist eine Königin des Versorgens und Martha weiß, wie man anpackt. Martha, der Name übersetzt heißt die Herrin. Ich finde, das ist Programm, denn Martha ist eine Frau, die hat die Hosen an. Also die weiß, wie man anpackt, die weiß, wie man Menschen versorgt, wie man 13 hungrige Mägen versorgt. Und die liebt es, wirklich da in die Vollen zu gehen und gut zu versorgen. Und deswegen macht sie sich auch gleich an die Arbeit und kümmert sich darum, dass diese mindestens 13 junge Männer echt sich wohlfühlen und gut versorgt sind. Eine Frau, eine Dienerin, wie sie im Buche steht. Und ehrlich, eine Gemeinde, meine Gemeinde, unsere Gemeinden heute, wir könnten sie uns ja gar nicht anders vorstellen als mit jeder Menge Marthas, oder? Wo echt was gehen muss, da brauchen wir Marthas. Leute, die sehen, wo man anpackt. Leute, die nicht immer nur zaudern und sagen, ja, ich muss erst mal in mich hineinhören, bin ich dafür berufen jetzt für diese Aufgabe in der Gemeinde, ich müsste noch mal ins Gebet gehen. Nein, wir leben doch von Leuten, die nach vorne gehen und dieses Geschäft sehen und sagen, jawohl, ich muss nicht eine 7 Tage Einkehrszeit haben, um zu überlegen, ob ich jetzt bereit bin, Klo zu putzen oder nicht. Nein, wir brauchen solche Leute in der Gemeinde. Ja, interessant ist nur, dass vielleicht Jesus da ein bisschen eine andere Wahrnehmung drauf hat. Vielleicht würde Jesus sagen, nein, so Martha-Typen weiß ich nicht genau. Martha, Martha, sagt er, Martha, du machst dir so viel Sorgen. Du machst dir so viel Sorgen. Und es ist interessant. Es ist offensichtlich so, dass sie nicht wahrnimmt, was jetzt gerade bei ihr in den eigenen 4 Wänden gerade passiert. Dass nämlich der verheißene Menschensohn, der Messias, bei ihr am Wohnzimmer sitzt, im Wohnzimmer sitzt und sie scheint es nicht mitzubekommen. Der, für den 2000 Jahre lang oder länger gebetet wurde und sie bekommt es nicht mit. Der, der sagt, ich möchte für dich sorgen, der sitzt bei ihr im Wohnzimmer und sie hat Sorge und Mühe. Der, der sagt, ich komme, um zu segnen, sitzt bei ihr im Wohnzimmer und sie hat Stress durch ihn. Irgendwas ist da in ihrer Wahrnehmung schief. Sie ist also so sehr mit dem Dienst für Jesus beschäftigt, dass sie durch den Dienst für Jesus von Jesus selber abgelenkt ist und sie nicht wahrnimmt, wer da jetzt eigentlich da ist. Gibt es heute noch in unserer Kultur, in unseren Kreisen? Ich habe so einen kleinen Verhaltenskodex kennengelernt, so auch als Pastor. Und wenn du mal Pastor werden willst, bei uns im SV vielleicht oder so, und du überlegst dir das, dann musst du ein paar gute Verhaltensregeln so an den Tag legen. Zum Beispiel, wenn wir uns gegenseitig fragen als Pastoren oder wenn ich auch von anderen Ehrenamtlichen gefragt werde, du, Joe, wie geht's dir denn gerade? Dann ist ganz wichtig, später für dich, wenn du Pastor werden willst, dass du nicht antwortest, ja, doch, ganz gut, sondern wir antworten dann in der Regel ungefähr folgendermaßen. Ja, ich bin dankbar und mir geht's schon ganz gut eigentlich, aber du weißt ja, wie es ist, oder? Immer viel los, ey, ich echt total einen vollen Schreibtisch und so. Ich weiß, ich müsste eigentlich auch mehr mal bei meiner Familie mich drum kümmern, aber ist echt so viel los. Wir haben große Projekte gerade am Start und so. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass die Leute besucht werden. Und so. Also ist schon echt richtig viel los, aber an sich geht's mir gut. So in etwa müsstest du antworten, wenn du Pastor werden willst. Wenn du antwortest und sagst, hey Joe, wie geht's dir? Und ich würde sagen, du, mir geht's eigentlich echt ganz gut gerade. Ich habe gerade die Aufgaben ganz gut im Griff, meine To-Do-Liste ist nicht so lang. Ich komme immer rechtzeitig nach Hause, habe immer schön früh Feierabend und bin gerade so richtig bei mir im Flow. Das passt so irgendwie ganz gut gerade. Ah, das kommt nicht so gut an. Ich glaube, du solltest, da gibt es so einen Verhaltenskodex, dass die Vielbeschäftigten die Wichtigen sind. Zumindest ist das in meiner Wahrnehmung so. Zumindest sagt das mir mein Inneres. Viel beschäftigt, auch fürs Reich Gottes viel beschäftigt, heißt besonders bedeutsam. Und genau da hinein tut Jesus so ein starkes Fragezeichen setzen. Und sagen, hey Maria, Martha, warum machst du dir so viel Sorgen? Warum machst du dir so viel Sorgen und Mühe? Dein Dienst für mich lenkt dich von mir ab. Wann ist dieser Punkt, wann ist dieser Tipping Point, wo wir vielleicht abgelenkt sind durch unseren Dienst für Jesus, von Jesus selber? Bei Martha kann man ja ein paar Dinge sehen. Zum Beispiel kann man entdecken, dass sie bitter wird oder zumindest vergleichend. Hey, was ist mit Maria? Dieses Vergleichen und dieses auf andere schauen, vielleicht auch dieses Urteilen über andere, was sind sie denn so faul, das könnte ein Signal dafür sein, dass unser Dienst für Jesus uns von Jesus ablenkt. Wenn das in unserem Herzen wächst. So ein kleines, bitteres Vergleichen. Warum macht der andere so wenig, während ich mich so aufreibe? Oder macht sie auch Jesus Vorwürfe? Jesus, was ist denn los mit dir? Siehst du das denn nicht? Auch diese Grundhaltung könnte so ein Signal sein von mir, in mir, dass mein Dienst für Jesus mich von Jesus ablenkt. Oder dass ich Jesus Befehle mache. Jetzt sag ihr doch mal. So entdecken wir es bei der Martha. Und das könnte auch bei mir so ein Signal sein, dass da was schief gewickelt ist. Anders die Maria. Maria hat offensichtlich eine Sensibilität für den Moment, der jetzt gerade da ist. Sie spürt, was gerade jetzt vor sich geht, dass der verheißene Messias jetzt da ist, in ihren eigenen vier Wänden. Und dass sie sich Zeit nimmt. Und sie hat diese Leidenschaft und diese Sehnsucht. Never ever kann ich jetzt was anderes machen. Ich kann überhaupt meine Zeit in nichts anderes investieren, als nur da hinein, dass ich zu seinen Füßen sitzen will und ihn zuhören will. Was ist das für ein heiliger, für ein besonderer Moment, dass Gott selber, der verheißene Sohn Gottes, der jetzt bei mir ist, dass der sich Zeit nimmt für mich. Ich werde diesen Moment auskosten. Ich werde diesen Moment never ever freiwillig verlassen. Und deswegen setzt sie sich zu den Füßen Jesu und saugt es auf, was von ihm kommt. Schaut ihm in die Augen. Dieses zu Jesu Füßen sitzen, das war ja ein Zeichen von Lehrer-Schüler-Verhältnis. Und damit geht sie über eine Grenze hinweg. So dass sie sagt, hey, ist mir egal, was kulturelle Vorgaben sind. Ich will einfach zu Jesu Füßen sitzen. Das ist ein absoluter Tabubruch, dass sie als eine Frau sich als Schülerin dieses Rabbis Jesus definiert, indem sie zu Jesu Füßen sitzt. Aber was die anderen Leute denken, ist ihr egal. Ich will jetzt einfach nur da sitzen und das aufsaugen. Und dadurch, dass Jesus das zulässt und nicht einschreitet, im Gegenteil, dass er sie ansieht, liebevoll ansieht und sie nicht wegschickt, scheint er zu sagen, Maria, das bedeutet mir so viel, dass es Menschen gibt wie dich, die nichts lieber suchen als meine Nähe, als meine Gegenwart, die es genießen, die es aufsaugen, in meiner Nähe zu sein, die es lieben, dass ich sie ansehe. Das bedeutet mir so viel, dass es Menschen gibt wie dich, Maria, die einfach in meiner Nähe bleiben wollen. Never ever wird irgendwas kommen, dass ich das zulasse, dass du aus meiner Nähe herausgeschickt wirst. Ich werde dich niemals wegschicken. Egal, was die anderen denken, egal, was die im Kopf haben und sagen, das geht doch nicht, ist ein Tabubruch. Ich werde dafür sorgen, dass du hier bleiben kannst. Denn ich liebe Menschen wie dich, die meine Nähe suchen. Genau das ist, was Gebet ist. Wir reden über Gebet und genau das, was in dieser Szene passiert, ist eigentlich Gebet. Gebet, hat jemand mal gesagt, ist nichts anderes als, ich schaue Gott an und Gott schaut mich an. Da hinein werden wir verwandelt. Wir werden, was wir schauen, hat Heinrich Spermann gesagt. Und das ist Gebet. Da hinein werden wir verwandelt. Wir werden, was wir schauen. Beten heißt, ich schaue Gott an und er schaut mich an. Und wir möchten darüber dieses Jahr beim Gebetstag reden, weil das auch so passend ist zu unserer wunderschönen Jahreslosung, wo das die Hagar für sich entdeckt hat, mitten in der Wüste, mitten im Vertriebensein. Sie kommt aus Misshandlung und Missbrauch und aus einer schrecklichen Situation, wo sie nichts anderes hat. Ich möchte lieber in die Wüste, ich möchte lieber verdursten und sterben, als da weiterhin bei Sarah und Abraham zu bleiben. Und mitten in dieser Wüste entdeckt sie, dass Gott sich ihr zuwendet. Den Gott, den sie gar nicht gesucht hat, nachdem sie gar nicht gefragt hat, den entdeckt sie, dass er sie liebevoll ansieht. Und sie gibt ihm einen Namen. Sie ist die Erste, die Gott einen Namen gibt. Und sie sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Das ist der Wesenskern von dir. Das ist die beste Beschreibung deiner Art, sagt sie, aus meiner Erfahrung. Du bist der Gott, der mich sieht, Elroy. Wie wunderschön. Und genau darin wollen wir leben, in dem in ihm sein und von ihm angeguckt zu werden. Von ihm dauerhaft in Blick genommen zu werden. Das ist doch Gebet, oder? Wir wünschen uns einen Aufbruch ins Gebet hinein. Für uns als Gemeinden innerhalb vom Süddeutschen Gemeinschaftsverband, vom SV. Dass es an den unterschiedlichsten Orten so richtig eine Leidenschaft gibt, eine neue Gebetsbewegung, zu sagen, wir lieben es, in der Nähe Gottes zu sein. Braucht es beides? Ich frage nochmal, braucht es beides, wenn wir nochmal auf die Story gucken, Maria und Martha, braucht es das Aktive in den Gemeinden, wie die Martha, und braucht es das Kontemplative, wie die Maria, das Hörende? Braucht es beides? Oft habe ich das gehört, es braucht beides. Wenn ich da Jesus zuhöre, irgendwie denke ich, der legt das ein starkes Gewicht auf das einen. Er sagt, es braucht die Marias. Und dazu müssen wir uns nur mal gucken, wie mag die Begegnung, die Maria hatte, danach weitergegangen sein, wenn Jesus weiterzieht. Wie geht es mit Martha und Maria weiter? Martha denkt sich wahrscheinlich, jetzt, da, das ganze Abspülen und alles, meine Kraft ist am Ende. Ich kann nicht mehr, ich bin durch. Aber Maria, die aus dieser Begegnung von Jesus kommt, die zu Jesu Füßen saß, das aufgesogen hat. Hey, lass uns losleben. Lass uns losleben. Lass uns hier sauber machen. Lass uns rausgehen. Ich muss davon erzählen. Und ich sehe die Welt mit neuen Augen. Das ist unser Wunsch, den wir auch für uns als Gemeinden haben und für jeden Einzelnen von euch, dass wir aus der Begegnung mit Jesus, aus diesem Angesehensein von ihm, die Welt, unser Leben, aber auch unsere Gemeinden und die Welt um uns herum mit anderen Augen sehen. Stellt euch das doch mal vor, wie das ist, wie Maria aus der Begegnung rausgeht mit Jesus. Die sieht die Welt mit anderen Augen. Die sieht auch ihre Familie mit anderen Augen. Die sieht ihren Kontext, ihren direkten Kontext mit anderen Augen, ihre Nachbarschaft. Sie sieht die Welt mit den Augen Jesu. Was wäre das, wenn wir lauter Hoffnungsorte wären, die aus dieser Begegnung mit Jesus, aus der Intimität mit Jesus kommen und so die Welt mit anderen Augen sehen? Wir haben ja diesen Zettel vom Himmel, ich komme zum Schluss hier. Und tatsächlich ist da ein Zettel vom Himmel gefallen. Was mag da drin stehen? Ich habe so viele Fragen, ey, wie soll ich weitergehen und soll ich hier noch bleiben, weiterziehen, wie geht es beruflich weiter, welche Frau soll ich heiraten oder was auch immer. Hier kommt da der Zettel vom Himmel. Jetzt kommt die Antwort und tatsächlich ist da dieser Zettel vom Himmel, von Jesus selber, mit einem Namen drauf, für dich. Dein Name. Du, mein liebes Kind. Du hast viele Fragen und viele Sorgen. Und ich höre und ich sehe diese Sorge in deinem Herzen und ich höre deine Fragen. Und ich habe dir was. Eines, aber ist notwendig jetzt für dich. Schau dir Maria an. Sie hat sich richtig entschieden. Sie hat das gute Teil erwählt, das bessere Teil. Um den Rest kümmere ich mich. Enttäuscht? Schon ein bisschen, oder? Ich kenne das, ey. Ich hätte es konkreter gerne. Ich hätte es doch viel konkreter gerne. Aber Jesus scheint an konkreten Beantwortungen meiner Fragen nicht immer so genauso interessiert zu sein, wie ich das bin. Er ist an meinem Herz interessiert. Er ist daran interessiert, Zweisamkeit mit mir zu ermöglichen. Und eine neue Sehnsucht in mir zu entfachen. Daran ist er viel mehr interessiert, als dass er dir Antworten gibt für jedes mögliche Alltagsfrage und Herausforderung, der du gerade drin steckst. Nochmal, unser Wunsch ist, dass es eine Leidenschaft, eine neue Leidenschaft, eine neue Sehnsucht gibt, ihm zu begegnen. Und ich möchte gerne jetzt dafür beten. Und ich habe ein Gebet dabei. Und ich möchte euch gerne mal vorlesen, ein Gebet, dass Gott uns eine neue Sehnsucht ins Herz steckt. Eine Sehnsucht nach ihm. Geliebter Herr Jesus, ich habe Sehnsucht nach dir. Aber die viele Arbeit und die Sorgen des Alltags, die lenken mich von dir ab. Ich wollte Antworten und Lösungen von dir, statt einfach nur dir nah sein zu wollen. Bitte vergib mir. Bitte gewinn neu mein Herz für dich. Du sollst die Liebe meines Lebens sein. Bitte hilf mir in meinen schwachen Versuchen, dir nah zu sein. Vielen Dank, dass du für immer treu bist. Entfache eine neue Sehnsucht nach dir in mir. Amen. Hey, vielleicht ist das dein Gebet auch. Könntest du dich mit eins machen? Könnten wir miteinander als ganzer Verband wirklich um diese neue Sehnsucht nach Intimität zu Jesus miteinander beten? Könnten wir uns in diesem Gebet eins machen? Und dann aus der Begegnung mit ihm wirklich auch unsere Gemeinden und diese Welt mit neuen Augen sehen. Dann lade ich dich jetzt ein, ganz bewusst für dich in der Stille, dieses Gebet mit mir mitzubeten. Geliebter Herr Jesus, ich habe Sehnsucht nach dir. Aber die viele Arbeit und die Sorgen des Alltags, die lenken mich von dir ab. Ich wollte Antworten und Lösungen von dir. Statt einfach nur dir nah sein zu wollen. Bitte vergib mir. Bitte gewinn neu mein Herz für dich. Du sollst die Liebe meines Lebens sein. Bitte hilf meinen schwachen Versuchen, dir nah zu sein. Danke, dass du für immer treu bist. Entfache eine neue Sehnsucht nach dir in mir. Amen.